Kennst du den Off-Club?
Nein.
Das ist der da. Ja, ist ein schlechter Witz. Aber den Off-Club hat es wirklich gegeben.
Boah, wenn ich jetzt die richtige Tastenkombination hätte, hätte ich jetzt was Cooles einspielen können, aber ich merke es mir nicht.
Ja, du kannst ja einfach doch damit draufklauen und dann schauen, was passiert. Ha? Ah, ja, schau.
War sogar der richtige zu deinem Witz, schau.
Ja, wäre der richtige. Aber der Off-Club war, glaube ich, ein Restaurantprojekt oder ein Clubprojekt vom Melzer-Team.
Echt?
Mhm. Ach. Der hätte eigentlich Fuck-Off-Club heißen sollen, soweit ich mich erinnere. Ist aber dann der Off-Club geworden.
Ach, der Melzer.
Wahrscheinlich prügelt mir der irgendwann, weil er jetzt einen Blödsinn gesagt hat, aber...
Ein herzliches Willkommen und grüß Gott aus dem Paradies. Ich, Sarah Hamm, freue mich sehr, dass Sie heute bei uns zu Gast sind und mit mir auf eine gedankliche Reise tief ins Salzburger Land gehen. Wir werden mit erfolgreichen Sportlern, Stars und Sternchen, innovativen Firmengründern und bekannten Bestsellerautoren über die wichtigen Dinge im Leben reden. Pur, authentisch und unverfälscht. Seien Sie mit mir Gast im Paradies.
Übrigens, hast du gesehen, der Max Stiegel, der hat auch einen eigenen Podcast jetzt.
Ja.
Stammtisch bei Max Stiegel.
Finde ich gut.
Mhm.
Ja, und vor allem Max Stiegel kommt jetzt zu uns.
Ja, eben. Deswegen habe ich es ja gesehen, weil ich ein bisschen gegoogelt hatte.
Wir sollten das vielleicht ein bisschen ankündigen. 3. November.
Mhm.
Sehr spät. Aber wichtig für dieses Fest, weil wir machen am 3. November mit Max Stiegel einen Sautanz.
Mega cool.
Mega cool. Passt perfekt in die heutige Zeit zum Thema Nachhaltigkeit. Zum Thema Nose to Tail und und. Das sind Dinge, die hat man seit Jahrhunderten, Jahrtausenden gemacht. Der Max Stiegel hat das wieder aufgefrischt, ein bisschen moderner interpretiert. Heute auch natürlich auf Koch des Jahresniveau. Ja. Und vor allem, was mir da so gut gefällt, ist einfach diese Ehrlichkeit und Bodenständigkeit. Und ich glaube, das ist ein wunderschönes Event für jeden, der Zeit hat am 3. November. Geht von 8 bis 8 und natürlich darüber hinaus ungefähr
Open End,
24 Gerichte vom Schwein, vom Bio-Schwein.
Mangalitza?
Vom Bio-Mangalitza-Schwein. Ja, 24 Gerichte ist natürlich schon eine Ansage, sensationell. Das Erlebnis rundherum mit Musik, der Café Werner wird dabei sein. Wir werden uns mit unseren Matari-Weinen dabei sein. Ich glaube, das wird ein wunderschöner Tag und wir werden das brillant inszenieren bei uns.
Wie ich das meinen Eltern, meinen Großeltern erzählt habe, was er eben so vorhat, dass da halt quasi so eine ganze Sau geschlachtet wird, weil man das früher auch so gemacht hat, dass man über den ganzen Winter kam.
Ja, geschlachtet wird es ja nicht bei uns.
Ja, geschlachtet wird es nicht bei uns, aber eben früher in den Dörfern wurde es geschlachtet und dann eben alles verwertet. Und da habe ich meine Großeltern angeschaut, so nach dem Motto, ja, wissen wir, wo ist jetzt so nach dem Motto
wo
das Thema?
Neue? Ja, genau.
Aber ich wusste das ja nicht und ganz viele in meiner Generation wissen das nicht und haben da überhaupt keinen Bezug mehr zu, wie das früher abging, dass nicht jeden Tag, da gab es Rind, dann gab es Lamm und am nächsten Tag Schwein oder Huhn, dass das früher nicht so war. Und auch vielleicht gut so ist, dass es nicht so war. Eben.
Ja, wir reden ja relativ häufig über das Thema Wertschätzung für Produkte, Dienstleistungen. Mhm. Jetzt merken wir, dass alles teurer wird.
Ja.
Ja, und berechtigt wird alles teurer. Ja. Weil es gibt einfach gewisse Dienstleistungen, Waren, die kannst du nicht für 1,50 € erbringen, weil es einfach eine Frechheit wäre.
Genau so ist es.
Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bist du halt relativ schnell an den Begriffen Quälerei, ob das Tier oder Gemüse ist, völlig egal.
Genau.
Du bist sofort bei der Ausbeutung, nicht nur Natur, sondern auch Menschen. Und
der Max denkt genauso.
Genau.
Und das ist das Schöne.
Und das ist das Schöne. Und ich glaube, wenn man heute einfach in Europa aufwächst, da gibt es viele Teile, die sind sehr behütet, ein starker Mittelstand immer noch in Europa. Dann muss man sich über gewisse Dinge einfach Gedanken machen, weil wir das, was wir aufgebaut haben, auch erhalten sollten.
Genau
unsere
so
Nachfahren und Nachkommen. Und da muss jeder sein egoistisches Mäntelchen ein bisschen ablegen hin und wieder und ein bisschen mehr das Hirn einschalten, wenn man gewisse Dinge tut.
Ja, man sieht es ja in den Nachrichten. Was war los? Was war in Deutschland los? Was war bei uns los?
Du meinst jetzt
los?
Wegen der Flutwelle?
Genau, da ist
ja,
Wasser,
klar.
Siehst du Nachrichten und siehst Kalifornien,
diese
den Waldbränden nicht mehr werden.
Ja, ich unterstelle jetzt einmal, das hat es immer schon gegeben. Ja, vielleicht nicht in so dramatischen Ausmaßen, weil halt weniger Menschen in diesen Gegenden gelebt haben.
Ja, und das mit dem Jetstrom könnt ihr ja nachweisen.
Genau, mittlerweile gibt es halt viele, also Klimawandel darf man nicht leugnen, das ist definitiv da. Und ich glaube, da müssen wir einfach ein bisschen mehr dafür tun, dass wir die Erde so erhalten.
Genau.
Ja, vielleicht nicht wie sie ist, sondern vielleicht ein bisschen besser machen.
Ja. Und da ist ja eben das Schöne, dass wir dafür stehen und dass wir eben immer wieder Gäste einladen, die das genauso sehen wie wir. Wie eben der Max Stiegel, der im November
kommt.
Oder
heute auch den Andreas Wickhoff.
Genau, der ist zum Beispiel auch so einer.
Genau.
Schöner Bogen.
Ja, der steht ja auch nicht für ich sage mal, den Supermarktwein für 1,50.
Genau so ist es.
Sondern der steht ja auch für Qualität und Brillanz.
Genau so ist es. Unheimlich kluger Kopf.
Ja, sonst wirst du das auch nicht. Jetzt sollte man vielleicht mal den Hörern erzählen, wen wir überhaupt eingeladen haben. Der Andreas Wickhoff.
Mhm.
Ja.
Einer von, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 3 oder 4.
Österreich, glaube ich, gibt es nur 4 Master of Wine.
Weltweit ja. Sind es knapp 400.
Knapp 400, aber genau. Nicht alle von denen 400 sind Sommeliers, gell?
Echt?
Na, da gibt es auch ein paar, die den Kurs aus Privatinteressen gemacht haben.
Ach.
Ja, und wenn man die nur abzählt, dann sind es wirklich nur eine Handvoll, unter Anführungszeichen, echte Master of Wine weltweit und das ist unglaublich arg.
Also ich glaube, jemanden, der sich so gut mit Wein auskennt wie der Andreas, sagen wir so, gibt es weltweit gefühlt nur eine Handvoll.
Genau, gibt es ein paar, gibt's 100 vielleicht ja. Und dann war es das.
Also sein Wissen ist wirklich grenzenlos. Also was Wein angeht, was Anbaukulturen angeht, was auch Klimaverhältnisse angeht, ist unfassbar und weltweit.
Naja,
du kannst
du
ihn zu jedem Land fragen und der kann dir die Weine dazu nennen. Also das ist Wahnsinn.
Ja, und vor allem weißt du, was das Spannende ist? Wein ist ja nicht nur Traubensaft oder Rebsorte, ja. Da ist ja Kultur dahinter.
Genau so ist es.
Und vor allem jahrhundertalte Kultur, ja. Und die Böden, auf denen die Rebe wächst, die erzählen ja eine Geschichte, wo du sagst, das ist unglaublich. Also da kannst du, wenn du in Italien Wein dich beschäftigst, dann hast du die gesamte römische Kultur vor dir.
Ja.
Und in Griechenland die ganze Antike.
Ja.
Und das ist natürlich schon irrisch. Wenn du einfach nur Griechenland, Italien und diese Kulturschätze und dann den Wein dazu, das ist einfach ein Geschichtsstudium.
Ja.
Ja.
Ja, aber
ein flüssiges Geschichtsstudium.
Genau.
Eigentlich gar
also passend.
Warum habe ich dich nicht gemacht?
Habe ich mir gerade auch gedacht.
Ja.
Der Andreas ist ja nicht nur Master of Wine, sondern er ist ja Geschäftsführer seit einigen Jahren jetzt von dem bekannten Weingut Bründelmeier.
Ja.
Aus Niederösterreich. Die machen ja fantastische Weine.
Ja, sind ganz bekannt für ihren Bründelmeier Rosé. Einer der meistverkauften Rosé-Schaumweine Österreichs oder ich glaube sogar der meistverkaufte. Und natürlich super Weine auch.
Ganz bekannte Weine, diese Terrassenlage, der grüne Veltliner. Ist auch ganz bekannt. Eigentlich eine Schande, dass wir jetzt gerade über den Bründelmeier den Podcast aufnehmen und kein Bründelmeier-Wein, den wir da haben, dazu trinken.
Ja, wir trinken dafür einen schönen Cocktail, das geht ja auch in Ordnung. Außerdem weißt du, wenn du jetzt über Wein sprichst und du hast nicht unbedingt die Weinexpertise und wir haben ein Gespräch mit Andreas Wickhoff. Ah, also ich glaube, aus den Gründen sollte man schon ein anderes Getränk als Wein wählen, wenn wir einen Podcast mit dem Andreas machen.
Ja, ich kann schon sagen, schmeckt oder schmeckt mir nicht.
Aber das sagt ja der Andreas auch, das ist ja das Wichtigste.
Ja, eben.
Ja, es ist am Ende des Tages eine persönliche Entscheidung.
Sag mal, wenn die Weinflasche 1.000 Euro kostet und sie schmeckt mir nicht, dann kaufe ich sie trotzdem nicht nochmal. Auch wenn es vielleicht 50 Jahre gereifter Wein ist, wo es die Flasche nur 10-mal gibt und keine Ahnung was. Wenn er mir nicht schmeckt er mir nicht.
Es gibt halt einen Qualitätsunterschied, einen ganz krassen, zwischen, ich sag mal, der Flasche Wein oder den Tetrapack Wein für 50 Cent oder 1 Euro beim Supermarkt, bei irgendeinem Discounter.
Ja.
Und dann gibt es halt den Qualitätssprung auf einen Wein, der 6, 7 Euro kostet, ja. Die Flasche. Und dann gibt es halt nochmal einen Qualitätssprung auf eine Flasche Wein, die 35, 40 Euro kostet. Der Unterschied zur Flasche, die 35 oder 40 Euro kostet im Einkauf, zur Flasche, die 80 oder 90 kostet im Einkauf, der ist gar nicht mehr so groß. Mhm. Und der ist halt dann vielleicht für nur eine ganz kleine Gruppe an Menschen schmeckbar und spürbar. Die Anna hat gerade ein Glas Wein runter.
Oder einem Cocktail, Anna, ha?
Ja,
schwache
unglaublich, schwache Leistung, ja.
Was war denn dein teuerster Wein, den du je getrunken hast?
Boah, das war mit dem Le Canard.
Mhm.
Da hat ein Schulkollege von mir hat da gearbeitet oder Praktikum gemacht, das weiß ich gar nicht mehr. Und ich habe ihn besucht und Gäste haben da einen sehr, sehr teuren französischen Rotwein getrunken.
Mhm.
Und bei solchen Weinen ist es üblich, dass der Sommelier quasi auch einen Probeschluck macht, ein Probeglas sich für sich entnimmt. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wer der Sommelier war, aber der hat tausende Weine in seinem Buch erfasst gehabt, damals noch als handschriftlich.
Mhm,
und da durfte man, da haben wir in dem Glas halt probiert. Ich weiß nicht mehr, aber für mich war das damals so eine unvorstellbare Summe, weil da konntest du, glaube ich, schon ein Auto drum kaufen.
Ach, was?
Ja, ich glaube, das war so 25.000 D-Mark Flasche oder so. Also zu heutigen Zeiten auch immer noch sehr teuer. Da war ich, glaube ich, 17 oder 18, da konnte ich das absolut nicht beurteilen.
Sicher,
ja. Null. Also ganz ehrlich, da sagst du ja, okay.
Wir könnten die Sommelier-Ausbildung mal machen oder Jungsommelier? Das sind 3 Wochen.
Ja, aber das sind erstens 3 Wochen. Ich glaube,
ich würde es gerne machen, ich mache die irgendwann mal. Interessiert mich nämlich wirklich.
Na, ich meine, du lernst natürlich geologisch,
ja,
geografisch
eben.
Unglaublich viel. Auch
zwar
über das
dann
Thema
nur
Weinanbau.
Über Österreich als Jungsommelier, aber trotzdem.
Ja, aber das ist ja eh schon nicht so schlecht, weil
eben.
Du lernst ja auch die deutschen Weinrebsorten mit automatisch,
ja.
Weil da gibt es ja viele Verbindungen und so große Unterschiede sind ja dann auch nicht immer. Aber ich glaube, das ist ein unglaublich spannendes Thema, weil es einfach so breit ist und weil du diese Kultur und Geschichte halt immer mitbringst.
Ja. Und wenn man jetzt denkt, allein wie viele Weine und Rebsorten es in Österreich gibt und der Andreas kann dir einfach zu jedem Land auf der Welt die ganzen Rebsorten nennen. Das ist schon Wahnsinn.
Ich glaube, es gibt 3000 Rebsorten weltweit oder ein bisschen mehr sogar. Und dann musst du überlegen, dass die, ich sag mal, die Riesling-Traube in Deutschland ja anders schmeckt als in Österreich und in Frankreich.
Ja, und auch innerhalb von Deutschland gibt es ja so viele verschiedene Anbaugebiete.
Und dann kommt noch dazu, wie der Winzer im Weinkeller mit dem umgeht.
Ja, eben. Ja,
wie viel Schwefel, kein Schwefel, Zucker, ja, eben. Nein. Wie lange bleibt es auf der Hefe liegen? Gar nicht, länger. Kommt es ins Fass? Ja, nein. Wie lange im Fass? In welchem Fass?
Ja.
Und. Oder grabe ich das irgendwo in der Erde ein, lasse es da zwei Jahre liegen, weil es da halt besonders gut wird, oder ich versenke es in Meer und lasse es ein Jahr liegen. Also da gibt es ja dann, wie soll ich sagen, diverseste Ausartungen, sage ich jetzt mal, die vielleicht was bringen oder auch nichts.
Ja.
Klar, ist immer viel Marketing dabei, das ist schon komplett richtig, aber...
Ja, man muss sich auch irgendwie abheben. Ist sicher auch nicht einfach.
Naja, gut,
als Winzer.
Ich glaube, es gibt tausende Winzer in Österreich.
Ja eben, aber du musst dich ja irgendwie abheben vom anderen.
Ja klar, weil sonst ist ja grüner Veltliner.
Genau.
Ja, und
genau.
Das unser schönes Naturressort Paradies wäre halt wahrscheinlich wie irgendeins der anderen.
Genau.
Ja, und das soll ja nicht sein, du musst ja schon deinen eigenen Weg finden.
Genau so ist es. Und ich denke mal, das hat der Andreas auf jeden Fall gut geschafft.
Der Andreas hat ja, glaube ich, sicher sehr, sehr viel zu erzählen.
Der
erstens
hat sicher
weit gereist,
viel
da bin ja wieder neidisch dann.
Ja. Ach, du bist auch so viel gereist, sag das nicht immer. Was sollen
denn
dann Leute wie ich sagen? Und ich bin schon viel gereist. Du bist auch schon viel gereist, du hast auch schon alles gesehen.
Letztes Mal war irgendwo auf so einer Instagram, Facebook, was auch immer, war ein Quiz mit, weiß nicht, den größten Städten der Welt und in wie vielen man da schon war.
Ja.
War ganz lustig, glaube ich, war bei 28 oder sowas und ich habe das nur deshalb gemacht, weil ein Bekannter von mir das auch gemacht hat. Deswegen habe ich das irgendwie vorgeschlagen. Ja, der doofe Algorithmus, sonst mache ich das sowas nicht.
Ja.
Und dann, ich habe das nicht abgesendet, oder ich habe nur geschaut, habe ich mehr als er? Ich hatte mehr, war ganz lustig.
Ja eben, und du sagst, du bist nicht viel gereist.
Ja, schon,
gereist.
Das stimmt schon, aber weißt du, das ist ja immer noch ein Tropfen auf den heißen Stein.
Ja, aber du bist ja noch jung.
Ja.
Hast ja noch viel Zeit.
Ja, das sagst du jetzt. Na, schau.
Liebster Chef.
Ja, danke.
Mit deinen 25 Jahren.
Ja, das, gut. Na, 25 würde ich auch gar nicht mehr sein wollen.
Echt?
Na.
Fand ich jetzt nicht schlecht.
Ja, bei dir ist ja gar nicht so lange her.
Ja, eben.
Ja.
War kein schlechtes Alter.
Du kannst dich nur daran erinnern.
Ach so.
Aber bei mir ist es schon so lange her.
Na,
aber also das ist etwas, wo ich, glaube ich, einfach den Andreas Sander, den wir schon zu Gast bei uns hatten, und den Andreas Wickhoff wirklich einfach auch beneide, zum einen diese Erfahrungen machen zu dürfen, herumzureisen, in Gegenden zu kommen, die schön sind, weil dort, wo du Skifahren kannst oder ein gutes Glas Wein trinken kannst, ist es normalerweise
eigentlich
eine gute, schöne Gegend.
Das stimmt.
Weil die Gegend braucht Wasser, die braucht Sonne, die braucht viel frische Luft.
Ja,
du bist du nie in einer Wüstengegend oder sonst irgendwas. Ja, das ist ja, und meistens ist das kulturell interessant.
Ja.
Ja, weil Wein war ja jetzt ja kein... Ja, vielleicht schon ein bisschen Grundlebensmittel, aber hat halt der Kultur ausgezeichnet.
Ja, das stimmt.
Also da lernt man unglaublich viel und das sind Themen, die aneinander verbinden.
Ja.
Ja, das ist ja nichts, das Menschen ausgrenzt, sondern eher zusammenführt und das ist ja nochmal schön.
Das stimmt. Ja, ich bin gespannt, was der Andreas erzählt. Er ist ja eh so oft bei uns. Ihm gefällt es ja extrem gut hier und wird sicher ein interessantes und vielleicht flüssiges Gespräch. Vielleicht hat er mir ja was Wein mitgebracht. Schauen wir mal und wir hören uns beim nächsten Mal.
Auf alle Fälle. Viel Spaß mit Andreas.
Danke dir.
Ciao.
Ja, lieber Andreas, ich freue mich sehr, dass du dich heute auf den Weg zu uns gemacht hast und bei uns zu Gast im schönen Paradies bist. Vor allem Weinliebhaber unter unseren Hörern werden dich wahrscheinlich kennen. Du leitest das bekannte Weingut Bründelmeier in Niederösterreich und bist vor allem einer von, und das muss man sich reintun, nur 3 Master of Wine in Österreich. Es gibt, glaube ich, auf der ganzen Welt knapp 400, habe ich gelesen. Für alle unsere Hörer, die wie ich zwar gerne Wein trinken, aber unheimlich wenig Wissen über Wein haben und sich mit den Ausbildungsstufen nicht so auskennen, erkläre doch mal bitte, was ist der Master of Wine und warum haben den so wenige?
Ja, erstens einmal danke, dass ich da sein darf. Schönen guten Morgen. Die Master of Wine Ausbildung ist eigentlich die älteste sozusagen professionelle Ausbildung im Weinbusiness oder in der Weinwirtschaft. Er wurde ins Leben gerufen in den 1950er Jahren Und das Institute of Masters of Wine sitzt in London. Jetzt wird man sich vielleicht denken, London, England, die machen ja gar nicht
Habe ich auch gedacht, ja.
so viel Wein. Sie machen Wein, sie machen sehr guten Schaumwein mittlerweile. Nur es ist eben so, dass England historisch gesehen sehr, sehr viel mit Wein gehandelt hat. Über die Kolonien war ein Drehangelpunkt und dort, wo die Masters of Wine erkoren werden, direkt an der Themse, in der Vintners Hall, da wurde seit dem 12. Jahrhundert eigentlich, wurde dort Wein gehandelt. Also direkt an der Themse, früher waren natürlich die Flüsse prädestiniert dafür, den Handel dementsprechend gut weiterzubringen, global. Und das Institute of Masters of Wine könnte man sich so vorstellen, wenn man das macht, so wie so ein Doktorat ungefähr in der Weinwirtschaft. Aber das klingt jetzt ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht, also sehr, sehr viel Arbeit, ich meine, das ist es auch. Und da gibt es natürlich verschiedene Stufen, bis man dorthin kommt. Also man beginnt mit verschiedenen Basisseminaren im Wine and Spirit Education Trust, ebenfalls in London basierend, aber dieser Trust hat sogenannte Providers, also Education Providers, die eben diese Seminare anbieten, global. Und so begann ich eben im Jahr 2001 in Österreich mit diesen Basisseminaren und dann gibt es eben weitere Stufen bis zum sogenannten Diploma. Und von dort weg, das ist sozusagen die Business-Card, die man braucht, damit man das Master of Wine-Studium machen kann.
Aber ist das jetzt in Anführungszeichen so ein normaler Diplom-Sommelier, wie man die in Hotels auch immer sieht, oder ist das eigentlich was anderes?
Genau, das ist eine andere Sparte, weil der Diplom-Sommelier konzentriert sich ja sehr stark, und das muss er ja auch, auf die Gastronomie, auch auf den Service, wie man den Wein serviert. Bei uns ist es so, dass wir im Master of Wine Studium alles von Weinbau über die Kellerwirtschaft bis zum internationalen Business of Wine, also wie wird Wein gehandelt, wo wird Wein wie verkauft.
Okay, verstehe schon.
Und inklusive den sogenannten Contemporary Issues, also was passiert gerade in der Weinwelt, also jetzt nehme ich mal her, Klimawandel, wie beeinflusst der die Weinwirtschaft oder das Weinmachen?
Ja, was mir jetzt einfällt, gibt es eigentlich denn auf der Welt irgendwo ein normales Bachelorstudium-Thema Wein?
Es gibt sogar Masterstudien, also da gibt es einige in Frankreich, in Bordeaux, in Montpellier, auch bei uns in Österreich, in Geisenheim natürlich, auch in Deutschland, im Rheingau. Geisenheim ist eine wunderbare Weinbauschule und dort gibt es aber auch einen Masterstudiengang. Ach. Was auch internationale Weinwirtschaft betrifft. Und das Institute of Masters of Wine versucht eben, alle Aspekte dementsprechend zu beleuchten. Und warum es so wenige gibt, ist eben, diese Prüfung ist doch relativ rigoros, auch was jetzt sozusagen die Verkostung betrifft. Also man muss in dieser Woche, in dieser Finalverkostung und im Finalexamen innerhalb von 3 Tagen morgens jeweils 12 Weine blind verkosten und zu denen halt wirklich sehr, sehr viel wissen.
Also weltweit Weine,
genau,
oder?
Oh, genau.
Na, Wahnsinn.
Weltweit Weine, 36 dann an der Zahl und am Nachmittag hat man dann immer Essays zu schreiben. Also die ganze gesamte Theorie, die ganze Woche ist sehr, sehr intensiv und da ist man dann schon mal müde nach dem Freitag.
Wie lange dauert denn da eine Vorbereitungszeit?
Ja, also das Studium selbst dauert mindestens 3 Jahre. Die Durchschnittsdauer eines Studenten oder einer Studentin ist aber eher so um die 5 bis 6 Jahre,
ja, glaube ich.
Weil man sehr selten sieht, dass man alle Teile des Examens auf einmal schafft. Also man muss die Verkostungsprüfung schaffen, man muss eben den Theorieteil schaffen und dann schreibt man auch noch ein Research Paper. Und das ist dann schon relativ intensiv und das ist meines Erachtens auch eine Art Teamwork. Also das heißt, man braucht familiäre wie freundliche Unterstützung, damit man mal sagt, für die nächsten 2, 3 Jahre bin ich mal an den Wochenenden halt nicht am Berg oder nicht das, was ich gerne mache, sondern muss eher in Richtung Bücher gucken und halt viele Weine verkosten.
Ja, ist klar. Ja, Wahnsinn. Wann hast du denn deine Liebe zum Wein entdeckt? Weil die muss ja groß sein, wenn man so eine Karriere hinlegt wie du.
Die ist sehr, sehr groß auf jeden Fall. Ja, mein Bruder war da ein bisschen so der Initiator. Mein Bruder ist 11 Jahre älter als ich und hat so die Sommelier-Ausbildung gemacht. Er war international viel unterwegs in Top-Restaurants und Hotels und hat dann eben die Liebe zum Wein auch näher entdeckt und mir dann auch ein bisschen übermittelt. Also ich komme nicht aus einer Winzerfamilie, aber ich bin in einer Weinbaugegend aufgewachsen, wo es aber eigentlich mehr Äpfel gibt, also in der Südoststeiermark, aber also Vulkanland, da gibt es aber schon auch wirklich tolle Weine jetzt. Und dann zusätzlich eben Chances Robinson. Und Chances Robinson ist eine der bekanntesten Abgänger des Institutes of Masters of Wine. Also sie war eigentlich die erste Frau als Master of Wine, die nicht Wine-Background hatte. Also sie kam von der Finanzseite. Und aber eine der arriviertesten und besten Journalistinnen in unserer Branche. Und als ich eben ihre Bücher gelesen habe, habe ich mir mal gedacht, okay, was hat die so gemacht mit Master of Wine und so. Und wenn irgendwann mal die Möglichkeit wäre, dieses Studium zu absolvieren, dann möchte ich das eben machen. Also das waren so die zwei Hauptprotagonisten.
Ach toll, ja spannend. Also weiß man gar nicht, wenn du deinen Bruder nicht gehabt hättest, wann du dann zum Wein gekommen wärst. Wäre vielleicht euer später gewesen.
Genau, es könnte durchaus sein. Aber er war doch auch ein bisschen Role Model, also so mit 11 Jahren älter. Wir hatten riesen Spaß und haben noch immer riesen Spaß. Und eben mit diesen tollen Büchern, die man da gelesen hat, ja, da war es dann aufgelegt, dass man da ein bisschen näher dem Wein kommt, ja.
Ich habe gelesen, du hast ja im australischen Brisbane studiert. Was hat dich denn damals von Österreich nach Australien gezogen? Weil ist ja jetzt nicht so der naheliegendste Studienort.
Also ich wollte wirklich so weit wie möglich weg.
Okay, ja, dann.
Weil mir diese wunderbare Kindheit und Jugend doch sehr gut getan hat in Weiz, also im oststeirischen Weiz. Aber ich wollte so viel wie möglich auch von der Welt sehen. Ja, da bat sich eben Australien insofern an, dass ich eben auch sehen wollte, wie eben dort Flora und Fauna fungiert. Und
was hast du denn studiert?
Das war ein Kurzstudium mit Food and Hospitality Management. Also hier ging es auch schon ein bisschen in diese Richtung Wein, aber gleichzeitig auch Hotellerie, Gastronomie noch ein bisschen. Ich bekam sozusagen den Tipp oder den Wink von einer ehemaligen Schulkollegin von dem Kolleg für Tourismus und Freizeitwirtschaft, das ich in Bad Gleichenberg in der Oststeiermark absolvierte.
Und nach Australien ging es dann nach Amerika, oder?
Genau, nach Australien ging es nach Amerika. Und das ist natürlich im Weinbusiness schon auch sehr, sehr wichtig, dass man de facto diese Weinregionen und Weingebiete dementsprechend bereist. Also in Australien hatte ich damals die Möglichkeit, das Hunter Valley zu besuchen. Das ist in New South Wales, schon einige Stunden nördlich von Sydney. Und dann ging es in die Vereinigten Staaten, zuerst nach Princeton. New Jersey, das ist jetzt per se keine große Weinbauregion, eher eine Unistadt. Aber an der Ostküste natürlich in Finger Lakes Wine Region, in New York, Upstate New York. Die Gegenden wollte ich dann auch gleich mal besuchen. Und das ist eben schon sehr, sehr wichtig zu sehen, okay, wie machen die dort Wein, welche Stilistik von Wein ist dort vorhanden, weil eben dieses Studium wirklich komplett global angelegt ist. Also man kann jetzt nicht nur über deutschen und österreichischen Wein und Schweizer Wein sich gut informieren. Das reicht nicht aus bei diesem Studium, sondern man muss auch wissen, was tut sich in Chile, was tut sich in Neuseeland und das hört auch nicht auf. Also man lernt jeden Tag dazu.
Ja, Wahnsinn. Jetzt muss ich dir eine Frage stellen, die dir wahrscheinlich ständig gestellt wird, aber es interessiert auch jeden. Hast du einen Lieblingswein?
Also das ist ganz schwierig zu sagen, ob es einen Lieblingswein per se gibt.
Oder eine Lieblingsrebsorte vielleicht.
Ja, ich würde es eher so runterbrechen und sagen, welche Lieblingsstilistik von Wein hat man. Und da geht es bei mir schon sehr viel um Ausgewogenheit, um Eleganz, um Balance, um Finesse, um sehr vielschichtige Komponenten auch im Wein. Auf Rebsorte bezogen ist es wirklich ganz schwierig auch. Ja. Es gibt, jetzt nehmen wir mal Chardonnay her, der eben irrsinnig vielseitig ist und auch im Schaumweinbereich, ich liebe Champagner und wir machen ja selbst auch Sekt nach traditioneller Methode, da ist Chardonnay schon auch wirklich extrem spannend. Also irrsinnig versatil einsetzbar und dann hat man natürlich ganz große Burgunder aus dieser Rebsorte. Also das würde mir schon auch einfallen im Weißweinbereich, aber dann bräuchte ich ein Counterpart im Rotwein. Und da wäre es doch eher die Pinot Noir-Ecke. Also ich bin schon relativ burgunderlastig. Aber ich sage immer beim Weißwein, dass Riesling die Königin sozusagen ist, weil meines Erachtens es im Weißweinbereich keine andere Rebsorte gibt, die in allen Stilistiken des Weins, also sprich von knochentrocken bis wirklich fruchtsüß und ganz, sehr, sehr süß, so ein hochqualitatives Spektrum spielen kann. Und da ist Riesling schon eine wirkliche Macht und zeigt sehr, sehr schön auch die Herkunft. Ja? Also wenn man moselanische Riesling hat oder halt von der Nahe, vom Rheingau, über die Wachau zu uns ins Kamptal hinein oder eben dann auch Clare Eden Valley in Australien. Sie ist sehr filigran, sie ist sehr sensibel und deswegen zeigt sie auch die Herkunft sehr stark. Und das ist ja auch das, was derzeit oder in den letzten Jahren immer mehr in unseren Lebensvordergrund gerückt ist, dass man sozusagen das Herkunft, das Regionaltypische in den Vordergrund stellt und sucht, die Authentizität zu finden. Und das kann diese Rebsorte verdammt gut.
Wie sieht es bei dir persönlich mit Dessertwein aus? Ist ja auch nicht jedermanns Sache, so ein ganz süßer.
Genau, das ist leider Gottes in den letzten Jahren hat der Konsum immer mehr abgenommen.
Also ich liebe Dessertwein.
Ja, und das, Gott sei Dank. Und man muss das auch, man müsste es auch viel öfters zeigen. Ja, heute bei der Verkostung abends muss ich mich selber am Riemen nehmen, habe ich jetzt auch keinen Fruchtsüßen oder einen Süßwein mit. Ja. Aber da bedarf es natürlich sehr, sehr guten Konditionen oder besonderen Konditionen während der Lese. Und dann bringt man dort irrsinnig tolle Weine heraus. Nicht alle Rebsorten sind dafür prädestiniert. Also man braucht dann oft Sorten, die viel Säure mit sich bringen, weil eben diese Säure-Süße, diese Balance, die sollte schon auch irrsinnig stimmen und passen. Da bietet sich Riesling beispielsweise sehr, sehr gut an, auch Welschriesling, die Scheurebe. Normalerweise müsste man immer sagen, bei einer Verkostung muss immer ein Süßwein auch dabei sein.
Super, und jetzt heute hast du keinen dabei.
Ja genau, und dann habe ich heute keinen dabei. Das ist natürlich nicht ideal, aber die Süßweine kann man ja auch irrsinnig toll einsetzen in Richtung ja, verschiedene Käsesorten auch, ja, je nachdem, was es da gibt, aber natürlich auch zu fruchtbasierenden Desserts bis hin eben einfach fast als Alternative zu einem Digestif, ja, also wenn es dann in Richtung Sauternes geht oder so, ja.
Wo ich jetzt gerade drüber gestolpert bin, weil du gesagt hast, ihr stellt Schaumweine oder Sekt noch nach traditioneller Weise her. Ja, was heißt das?
Das heißt, so eben wie es die Champagne auch macht. Und das bedeutet, dass wir im Schaumweinbereich ja starten mit einem normalen Wein. Also die Trauben werden abgepresst, vergoren, der Most wird vergoren und dann hat man sozusagen einen Sektgrundwein. Ja? Aber damit ich die Bläschen, also das CO2 in die Flasche bekomme, muss ich ja was machen. Und da muss ich noch eine Gärung in die Wege leiten. Und diese Gärung findet in der Flasche statt. Das heißt, ich muss einen Hefeansatz machen für den schon vorhandenen Wein und initiiere sozusagen eine zweite Gärung, aber das fülle ich in die Flasche ein, während eben diese zweite Gärung initiiert wird. Also das ist ein Zucker-Hefe-Gemisch. Und was entsteht, wenn Zucker vergoren wird? Natürlich ja, Alkohol. Und gleichzeitig aber auch Kohlendioxid, ne? Also CO2. Und dieses CO2 wird dann in der Flasche behalten. Ja? Der Druck baut sich auf. Und das ist eben die traditionelle und wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern ganz sicher die hochqualitative Methode des Schaumweinmachens, so wie es eben in der Champagne passiert. Und wir dürfen aber aufgrund des Herkunftsrechts nicht sagen nach Champagner-Methode, sondern man sagt nach traditioneller Methode, oder nach klassischer Methode.
Okay, ach, interessant. Anderes Thema und zwar Trendthema Bio-Nachhaltigkeit kommt ja immer mehr. Jetzt tauchen ja auch immer mehr Bio-Weine auf. Wenn man jetzt irgendwie durch ein Weingeschäft geht, dann fällt das einem ja immer auf. Ich weiß nicht, ob ihr dezidiert Bio-Weine macht oder was sagst du generell zu diesem Trend Bio-Wein? Und ich meine, bei euch selbst, wenn das jetzt kein Bio ist, stelle ich mir jetzt nicht vor, dass ihr da die Reben mit irgendwelchen Pestiziden vollsprüht. Was heißt da eigentlich dann genau Bio-Wein?
Ja, das ist natürlich ein Thema, das sich, so wie du richtig sagst, in den letzten Jahren immer mehr entwickelt hat und erweitert hat. Das ist auf jeden Fall für uns auch ein Thema. Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass 1979 in unseren Weingärten des Weinguts Bründelmeier das letzte Mal Herbizide und Pestizide gespritzt worden sind. Also wir sind de facto seit über 40 Jahren Herbizid- und Pestizidfrei. Es wurden dann sogar in den 80er Jahren schon Versuche unternommen, biodynamisch zu arbeiten. Das heißt, man hat einen holistischen Aspekt der Produktion, also man bezieht den Kosmos mit ein, also das, einige sagen, das ist Hokuspokus, andere sagen, es geht nur so und nicht anders. Und mit 2015 haben wir auch die biologisch-organische Zertifizierung eingeleitet, das heißt, seit 2018 sind wir biologisch-organisch zertifiziert, seit noch längerer Zeit sind wir nachhaltig zertifiziert und Bio-Wein per se heißt, man muss sich dann eben einem Zertifizierungsorgan und einer Zertifizierung unterziehen, jährlich. Wir dürfen keine systemischen Mittel verwenden. Also das heißt, wir haben keine Mittel, die stark haften auf den Rebstöcken, auf den Blättern. Der Pflanzenschutz muss mit anderen Substanzen gewährleistet werden. Mit all seinen Für und Wider. Ja. Also da muss ich auch dazu sagen, dass im Biobereich in Gebieten, wo es jetzt ein bisschen mehr regnet, da muss öfters in die Rebzeile gefahren werden, in die Fahrgasse. Also man muss das immer auch ein bisschen abwägen. Ja. Also ist es besser sozusagen weniger hinauszugehen und dadurch weniger Emissionen der Traktoren etc. zu haben? Oder bin ich eben biologisch organisch zertifiziert? Für uns ist schon ganz klar, dass es das Letztere der bessere Weg ist. Die Kombination von einer nachhaltigen Zertifizierung, und da geht es ja wirklich um den holistischen Aspekt, also hier haben wir auch sozioökonomische Aspekte drinnen, Energieaspekte, das ganze Programm sozusagen des Weinmachens, nicht nur wie wir draußen im Weingarten arbeiten, das sehe ich eigentlich für die insgesamt ja, ganzheitlichere Variante, und wenn man beides hat, so wie wir, glaube ich, sind wir auf einem recht guten Weg.
Weil du Emissionen ansprichst, ich habe letzte Woche eine Dokumentation gesehen über Weinbau in Frankreich und da nehmen sie jetzt immer öfter wieder Pferde her, wie früher, mit denen sie durch die Weinreben gehen. Also das wäre ja auch wieder eine Idee.
Genau.
Bei euch vielleicht was viel Fläche, aber
richtig, genau.
Vielleicht kommt das ja wieder zurück.
Nee, das passiert auch bei uns in unserem Gebiet. Wir selbst per se haben noch keine Pferde. Aber ich muss auch sagen, wir dürfen uns glücklich schätzen im Kamptal, also 70 Kilometer nordwestlich von Wien, wo wir Weinbau betreiben, dass es doch Gott sei Dank sehr, sehr viele biologisch-organisch zertifizierte Betriebe schon gibt, auch einige biodynamische Betriebe. Also wir dürfen uns, glaube ich, schon als grüne Region oder grünes Gebiet titulieren. Und das tut auch gut, ja, wenn man das sieht in den Weingärten. Natürlich gibt es nach wie vor auch Produzenten, die halt sehr klassisch konventionell arbeiten.
Aber da hat man ja dann als Konsument die Möglichkeit, setzt man oder kauft man bewusst Bio-Wein oder Wein, wo man weiß, dass er ökologisch produziert wird oder eben nicht. Das ist ja dann jedem selbst überlassen, was er quasi kauft.
Genau, so ist es.
Das ist ja in Ordnung. Jetzt habe ich eine Frage, warum haben Weinflaschen unten immer diese Wölbung? Warum sind die unten nicht gerade? Was hat das für einen Sinn?
Das ist primär einfach auch eine Frage der Stabilität der Flasche. Wenn es jetzt komplett unten glatt wäre, dann kann es durchaus in der Führung bei der Abfüllung beispielsweise so passieren, dass das ein bisschen mehr schwankt. Und gleichzeitig ist es schon auch jetzt dafür der Service per se, also in der Gastronomie und dort, wo man den Wein ausschenkt, auch vielleicht ein gewisses Tool, die Flasche auch besser zu handhaben.
Also mit dem Wein hat das gar nichts zu tun, sondern nur mit der Haptik eigentlich.
Richtig, also hat keinen Einfluss per se auf den Wein oder auf die Weinstilistik oder auf die Weinqualität.
Okay, dann noch eine Frage, auch so klassisches Laienwissen, ist umso älter der Wein, desto besser oder ist das nur bei Rotwein oder ist das Quatsch?
Das ist auch eine Frage, die muss man dann runterbrechen ein wenig auf die verschiedensten Weine, gell? Es gibt auch Weißweine, die wirklich ganz, ganz lang altern können. Und du brauchst die Kernelemente wie eben genug Fruchtkonzentration. Und das kommt eben von einer guten Lese und einer Ausdünnung du brauchst eine gute Säurestruktur, du brauchst dementsprechend ein wenig Alkohol oder ein bisschen mehr, je nachdem. Aber das ist auch ein Element, das mitunter wichtig ist fürs lange Lagern. Und im Rotweinbereich eine Gerbstoffstruktur, also ein Tannin, das da sein sollte. Und wenn das mal alles da ist, sei es weiß oder rot, dann hat der Wein das Potenzial zu lagern und alt zu werden. 20, 30, 40 Jahre, das ist kein Problem. Nur ist eben auch die Frage, ist er dann 40 Jahre später besser? Das ist ja sozusagen diese große Frage, wenn es um Verkostungen geht, der Journalisten, die Wein bewerten sollen, wie wird dieser Wein in 10, 15, 20 Jahre sein. Ja, also der muss sich das imaginär vorstellen, wohin die Reise geht. Ich durfte vor rund einer Woche wirklich alte Weine verkosten, also Riojana und Bordelesa aus den 30er, 40er und 50er Jahren. Und da sieht man dann schon, wie sich die Spreu vom Weizen trennt und dann kann man, aber zu diesem Thema muss man den Konsumenten auch hinführen. Wir trinken generell in Österreich die Weine ein wenig zu jung. Das ist Fakt. Okay. Also Weißweine, die 3, 4, 5 Jahre lagern, haben sicher ein breiteres Spektrum an Aromen, an Fruchtnuancen, wie jetzt ein Wein, der gerade frisch abgefüllt wurde, der relativ singulär herkommt. Viele Konsumenten möchten aber anscheinend das Frische, das Fruchtige, aber ich würde da schon eine Lanze brechen eben für Weine, vor allem Riedenweine, also Weine, die aus einer bestimmten Lage kommen. Nach 4, 5, 6 Jahren fängt das wirklich zu singen an. Ja? Und dann kann es sein, dass es 10 Jahre dauert, bis der Wein am Höhepunkt ist und dann bleibt er mal ein Weilchen so. Ja? Aber das ist diese Frage kann man auch nicht generell für alle Weine runterbrechen. Und da muss man die Jahrgänge wieder mit einbeziehen. Ja? Wie gut war der Jahrgang? Ist der lagerfähig? Das sind alles Punkte, die man halt...
Okay, also wenn man so tun will, als würde man sich auskennen, nicht sagen, umso älter, desto besser. Merken
genau,
wir uns.
Genau.
Okay. Ja, wie wir schon gesagt haben, du bist ja Geschäftsführer vom Weingut Bründelmeier im Kammtal. Was produziert ihr denn jetzt für Weine, für Weinsorten?
Genau, das Kammtal steht eigentlich primär für zwei Rebsorten. Das ist der grüne Veltliner, Österreichs wichtigste und meist angepflanzte Rebsorte, und Riesling. Also wenn immer man Kammtal am Etikett sieht, kann es nur grüner Veltliner oder Riesling sein und im trockenen Stil.
Die anderen Sorten können da nicht wachsen oder was das ist da der Grund?
Na, können schon, nur wenn gesetzlich ist es so fest geregelt, dass wenn du am Etikett Kammtal umsiehst, können es nur die zwei Rebsorten sein und trocken ausgebaut. Das ist so ähnlich wie, wenn ich dich frage, möchtest du ein Glas Chianti haben? Da kannst du dir vielleicht ungefähr vorstellen, was das für ein Wein ist, oder?
Ja, aus der Toskana.
Ja, genau.
Ein roter.
Ja, genau. Das ist eher was...
Also ich kenne nur Chianti Classico, haben wir in der Toskana in Siena aber getrunken.
Ja, und das ist eher kirschfruchtig, mittelgewichtig etc. So, man assoziiert sozusagen einen Wein mit einer Herkunft, weil Chianti ist ja das Gebiet. Und so hat Österreichs Weinwirtschaft auch gestartet. Also wir haben früher nur nach Herkünften getrunken. Wir haben einen Gumpoldskirchner getrunken, einen Soser, einen Badener, einen Zöbinger Heiligenstein. Also Weine wurden immer benannt nach der Herkunft. Okay. Und jetzt ist das seit 15, 20 Jahren geht es wieder in diese Richtung zurück, dass wir einen Kammtal trinken. Und deswegen habe ich gesagt, Kammtal bedeuten die zwei Rebsorten.
Das ist jetzt die Deutsche, die Kammtal halt noch nie gehört hat und sich da nicht auskennt. Okay.
Genau,
okay.
Nein, nicht nur Kammtal, weil Österreich hat eben in dieser Zeit von 60, 61 beginnend das deutsche Weingesetz adaptiert. Und damals war eben die Mostgradation der Zucker und auch die Rebsorte im Vordergrund. Das heißt, von hier weg gab es dann die Kabinett, die Auslese, die Spätlese. Auch in Österreich hat man das gesehen auf den Etiketten. Und das war auch legitim insofern, weil wir ja nicht die Tools in den 60er und 70er hatten, damit wir immer gut konzentrierten, gute Mostkonzentration zusammenbekommen haben aufgrund der Witterung, weil Menge vielleicht teilweise auch wichtiger war und daher resultiert das, ja. Aber wir machen nebst diesen beiden Rebsorten im Kamptal eben auch die Burgundersorten. Das sind eigentlich die ältesten bei uns im Kamptal. Das heißt Chardonnay, Weißburgunder, Grauburgunder, Pinot Noir. Wenn du mal kommst in die Gegend, also man sieht dann viele Stifte noch, den Kircheneinfluss sozusagen des Burgund, die im 12. Jahrhundert also nach Osten und Westen auswanderten und versuchten natürlich auch die Kultur und die Religion etc. zu verbreiten. Und hier brachten diese auch natürlich die Burgundersorten mit. Stift Göttweig zum Beispiel gleich in der Nähe oder das Schloss Gobelsburg bei uns in der Nähe, das noch nach wie vor von einem Zisterzienserstift Zwettl geführt wird von der Familie Mosburger, aber die Weingärten gehören dem Stift. Jedenfalls die Burgundersorten sind hier auch historisch stark verankert. Und dann haben wir natürlich auch Österreichs meist angepflanzte Rotweinrebsorte, den Zweigelt. Das machen wir genauso. Das ist sozusagen ja das ist der Hauptteil unseres Portfolios. Dann haben wir noch ein paar kleine Spielereien wie den gelben Muscatella, Cabernet Franc, also eine Bordelaise.
Das ist ja
Rebsorte.
Mein Lieblingswein, meine Lieblingssorte, ja. Gelber Muscatella, muss ich ehrlich
für
sagen.
Für einige Leute, ja.
Ja,
mhm.
Ja, weil er so zu allem passt eigentlich und so fruchtig ist, lieblich ist, der ist ja nicht schwer. Das ist ja,
genau,
gerade im Sommer kann man den ja so zu allem eigentlich trinken.
Sehr, sehr aromatisch,
ja.
Leichter, verständlich sozusagen, fruchtig, so wie du sagst. Das gibt es bei uns auch, ja.
Wie viele Weine sind das dann bei euch im Sortiment? Weil ja, das sind jetzt so viele Sorten.
Ich sag immer zu unserem Betriebsleiter, dem Thomas, sage ich immer, wir sind zu viele jedes Jahr. Aber ja, es sind doch so zwischen 35 und 40 verschiedene Weine im Jahr, die wir machen können,
Wahnsinn.
Wollen,
und Champagner
müssen.
Quasi auch.
Und
Sekt, Champagner.
Sekt, genau. Also Sekt. Champagner dürfen wir ja nicht sagen. Sekt nach traditioneller Methode. Und da machen wir mittlerweile auch schon 7 verschiedene. Ja. Also es ist schon ein größeres Portfolio, aber das Sekt ist stark verankert bei uns, weil der Willi Bründelmeier hat 1989 begonnen, Sekt nach traditioneller Methode das erste Mal zu erzeugen. Eine Liebesgeschichte sozusagen, eine Hommage an seine Frau Edwige, weil die ursprünglich aus Paris stammt. Und was vermisste sie, als sie nach Langelois kam? Ja, natürlich den Champagner. Und da hat Edwige mal gesagt, ja, probier doch mal, vielleicht schaffen wir es auch, so was Ähnliches zu machen. Und
toll.
Er hat reüssiert. Also wir dürfen uns schon glücklich schätzen, dass er den Motor dort gezündet hat. Wirklich tolle Schaumweine nach traditioneller Methode. Seit den 80er Jahren macht und wir führen das so gut wie möglich fort und weiter. Und es schaut auch relativ gut aus derzeit.
Roséweine werdet ihr wahrscheinlich auch bei euch machen, weil Roséweine habe ich auch gelesen und ist mir generell schon aufgefallen, wird ja auch immer mehr. Wie erklärst du dir das, dass jetzt so dieser Trend von Roséwein seit ein paar Jahren da ist?
Es ist eine super Frage und toll, dass du das aufgreifst. Ja. Also man kann ja eigentlich nicht mehr von Trend sprechen. Trend ist ja eigentlich was, sozusagen, das einen Ablauf hat, ein Ablaufdatum. Und es hat kein Ablaufdatum seit, ich würde mal sagen, bei uns 10 bis 15 Jahren. Mhm. Wirklich, wir merken, wir haben versucht in den letzten Jahren rund 20% jedes Jahr mehr zu produzieren und das ist sehr oft der erste Wein, der dann aus ist. Ja.
Wahnsinn.
Natürlich, es ist die Farbe, es ist in gewisser Art und Weise der Lifestyle, es ist eine Art von Fruchtigkeit und Balance, die vielleicht in diesen Weinen drinnen ist. Es ist eine Verständlichkeit vorhanden. An so einem Tag wie heute, ja, da trinkt man gerne ein Glas, auch zum Mittag, und man fühlt sich überhaupt nicht schwer und es geht dann weiter. Man kann am Abend das genauso zelebrieren, zum Grillen zum Beispiel. Also es ist ja eher ein unkompliziertes Trinkvergnügen und vor allem in Zeiten wie diesen will keiner jetzt da unbedingt wahrscheinlich einen Wein vor sich haben, der höchst kompliziert ist, weil wir haben genug Probleme, anderswertig, und ich kann mir eben vorstellen, dass das halt auch mitunter der Grund ist, warum das so nach wie vor Fahrt aufnimmt. Und man sieht ja auch jetzt in der Nummer 1 Region weltweit, in der Provence, da gibt es eben Joint Ventures mit verschiedenen Schauspielergrößen aus Hollywood und so weiter und machen das auch wirklich sehr gekonnt, geschickt, mit sehr gutem Marketing, und das hat halt dann eine Breitenwirkung. Gell?
Ja, Wahnsinn. Jetzt musst du mir eine Sache noch erklären, die ich bei euch auf der Homepage gelesen habe. Und zwar über die Ernte heuer. Wir erwarten heuer ein tolles Jahr für Sekt, Grundweine und leichte Weine sowie für hochfeine, sehr spät geerntete Weine. Es wird bei uns aber kaum ein Jahr der vollmundigen und sehr dunklen Rotweine werden. Warum ist das so?
Ja, warum ist das so? Weil wir eine relativ späte Blüte haben. Wir sind jetzt gerade in der Blüte.
Weil der Mai so schlecht war von den Temperaturen quasi, so kalt war.
So kalt war, auch der April. Also bis Anfang Juni hatten wir einen Temperaturdurchschnitt, der weniger war als der 30-jährige Schnitt von 1981 bis 2010, von Jänner bis Mai. Das ist schon einmal ein Zeichen, ja, es gibt auch noch Perioden, wo es ein bisschen kühler bzw. moderater ist. Jetzt beginnen wir natürlich mit Juni hatten wir schon dann sehr warme Verhältnisse bis dato und dennoch ist die Blüte wie in der alten Zeit sozusagen, also in einem Jahr 1985, 1986, 1989, da war man schon so in der dritten Juniwoche. Früher gab es überhaupt keine Blüte eigentlich in der ersten Junihälfte. Das ist jetzt natürlich mit der Klimaerwärmung immer anders geworden. Das Extrembeispiel bei uns war 2018, wo wir im Mai eigentlich fertig waren mit der Blüte.
Wahnsinn.
Also das war dann schon sehr, sehr, ja, und das war auch der früheste Lesebeginn. So, und jetzt heißt es, nach der Blüte sind es rund 100 Tage bis zur Lese. Also wir können davon ausgehen, dass es ähnlich wie letztes Jahr, wo wir auch erst Mitte September mit der Lese für die Trauben für Sekt begonnen haben, dass das heuer wieder so sein wird. Und aufgrund dessen, dass unser Gebiet doch ein wenig noch moderat / kühl ist, wir gar nicht für jetzt der große, mächtige Rotweine stehen, ist davon auszugehen, dass es sicher kein großes Rotweinjahr wird für spätreife Trauben, sondern eher ein Jahr für tollen Sekt Grundwein, für feine filigrane Weißweine. Also es ist immer total spannend, weil jedes Jahr halt komplett anders ist. Ja.
Ja, Wahnsinn. Ist man als Weinbauer aber den Elementen wirklich gefühlt schutzlos ausgesetzt oder man
vollkommen.
Muss sich arrangieren?
Man muss
so
sich arrangieren.
Muss man sagen, ja.
Genau, man muss mit der Natur versuchen zu arbeiten im Einklang so gut wie möglich, aber es sind immer doch Herausforderungen jedes Jahr und es gibt aber auch Jahre wie 2019 beispielsweise, einer der ganz großen Jahrgänge der 2000er, wo wirklich alles fast gepasst hat. Also das gibt es Gott sei Dank auch.
Jetzt habe ich gelesen und zwar letztes Jahr, also kam eine Statistik raus, dass der Deutsche im Durchschnitt für einen Liter Wein 3,64 Euro bezahlt. Vor 6 Jahren war der Preis noch deutlich unter 3 Euro, also das steigt schon mal. Aber jetzt denke ich mir, Durchschnitt von 3,64 Euro, da müssen ja auch ganz viele Flaschen für 1 Euro dabei sein, für 2 Euro. Kann man da als Winzer überhaupt noch was verdienen bei dem Preis?
Deutschland hat leider das Problem, dass es wirklich ein starker Discountmarkt ist. Ja. Also da wird sehr viel über den Preis verkauft. Die Leute schlagen da auch gern zu. Es gibt sicher den einen oder anderen Konsumenten, dem Wein per se jetzt nicht so wichtig ist, sondern die wollen halt ein Gläschen haben und dann, wenn das 2 Euro kostet, die Flasche, dann ist das gut, dann wird schon passen. Die Wirtschaftlichkeit einer 2-Euro-Flasche im Regal brauchen wir hier, glaube ich, nicht diskutieren, weil das geht sich dann mehr oder weniger für den Traubenproduzenten oder für den Produzenten einfach nicht aus. Da muss man über Menge fahren und das ist dann eigentlich relativ uninteressant. Also wir dürfen uns hier glücklich schätzen, dass Österreich doch ein wenig, ja, sage ich mal, preisentspannter konsumiert. Und es gibt natürlich auch Gott sei Dank in Deutschland genauso, also wirklich ganz große, tolle Fachhändler, die ordentlich arbeiten mit den Preisen. Aber es ist trotzdem sehr stark jetzt da mengenmäßig Discount getrieben und deswegen kommt dieser Preis dort zustande. Es gibt ähnliche Beispiele in Spanien, in Italien, auch in Frankreich natürlich, wo Preise runtergezogen werden. Nur hat das eben wirklich keine große Zukunft für den Traubenproduzenten und den Weinbauern per se. Und wir erleben das ja auch hier schon in Österreich, dass sich Nebenerwerbswinzer ganz einfach die ganze Geschichte nicht mehr antun, wenn die Traubenpreise nicht passen. Ja. Und das ist natürlich sehr schade, weil es geht da hier auch um ein Kulturgut, um das Kulturgut Wein, um den Weinbau selbst. Es geht um die Landschaftspflege. Und wenn die dann nicht mehr gewährleistet ist, dann ist es halt relativ schade für den gesamten Kreis und den gesamten Ablauf vom Weinmachen. Aber es gibt Gott sei Dank auch nach wie vor Gegenbeispiele, die man sieht, wo ordentlich und gut produziert wird und auch gut bezahlt wird. Ich nehme daher Genossenschaften in Südtirol beispielsweise, wo das Weinmachen natürlich schon auch ein bisschen herausfordernder ist, aber die zahlen auch wirklich sehr, sehr faire Preise für ihre Traubenproduzenten und können dadurch eben auch nachhaltig die Produktion und dann den Absatz auch gewährleisten.
Was ich mir jetzt gerade noch denke, jetzt war ich vor 3 Jahren mit meinem Mann auf China-Rundreise und da ist mir jetzt aber kein einziger chinesischer Wein aufgefallen. Aber vielleicht habe ich auch nicht so genau geschaut. Gibt es viel Wein im asiatischen Raum überhaupt?
Es gibt wirklich viel Wein und wir als Winzer hatten ja sozusagen in den letzten 15 Jahren plus diese große Hoffnung auch, dass China ein massiver Absatzmarkt für uns werden könnte. Und das ist in gewisser Art und Weise auch geschehen, vor allem mit Bordeleser Weinen, aber auch mit anderen Weinen aus Australien, aus Chile. China ist unter den Top 10 Weinproduzenten auch, also sie machen wirklich viel Wein.
Aber die haben ja wenn diesen Reiswein, was die so viel trinken, aber das ist ja eigentlich eher Schnaps, oder?
Richtig, also das gibt es einerseits, aber sie machen auch Wein per se, also so wie wir ihn kennen. Das sieht man halt dann vielleicht seltener. Weil
oder
man
geht in den Teeplantagen unter.
Könnte auch sein. Aber es ist de facto so wirklich, dass es derzeit der siebtgrößte Produzent von Trauben und von Wein. Ja, was die Weinwirtschaft dort betrifft, ist es halt schon interessant. Es ist sicher nicht so einfach wie in den Vereinigten Staaten beispielsweise für uns das Ganze. Nur, klar, jetzt ist die Pandemie dazwischen gekommen. Es hatte vor der Pandemie schon Anzeichen gegeben, dass es dort auch weitergeht mit dem Weinabsatz von europäischen Weinen, von Neue Weltweinen. Man sieht aber dann natürlich auch am Beispiel Australien jetzt, wo die Wirtschaftsbeziehungen ja de facto eingefroren wurden und Australien als Exporteur nach China sehr, sehr wichtig, das war sehr, sehr wichtig für sie, also der chinesische Markt. Das tut ihnen jetzt richtig weh. Die hatten doch schon viel australischen Wein dort und haben jetzt von heute auf morgen Zölle von über 200% dann raufbekommen. Ja, das ist halt kein verlässlicher Partner sozusagen. Ja,
ja, aber schmecke ich den Unterschied auch als Laie von österreichischem Wein zu chinesischem Wein?
Das würde ich schon sagen, insofern, dass es sind ja auch andere Rebsorten, die dort verwendet werden. Ich würde jetzt aber nicht sagen, der chinesische Wein ist irgendwie schlechter en gros. Ja? Das ist vielleicht einfach nicht der Gu, den wir gewohnt sind. Und es gibt schon auch wirklich hochqualitative Produzenten dort. Ja? Also ich war vor Jahren schon in der Provinz Shaanxi. Das ist 1,5 Stunden Flug von Peking in Richtung Westen. Und da wird sehr, sehr toller Wein gemacht. Und auch der Riesenkonzern LVMH hat jetzt ein wahnsinnig spannendes Projekt, Ayun heißt das, im tibetischen Hochland, wo Weine um mehrere hundert Euro jetzt verkauft werden oder angeboten werden und sehen dort natürlich auch das Potenzial. Haben sich aber auch natürlich Önologen, Experten, Konsulenten aus Frankreich und aus anderen europäischen Ländern geholt. Ja.
Ja, in wie vielen Ländern warst du schon und hast da den Wein getrunken?
Das weiß ich jetzt nicht genau, aber es waren doch einige Länder. Jetzt bin ich 5 Jahre bei Willy Bründelmeier und davor bin ich schon sehr, sehr viel gereist, also rund 150 Tage im Jahr. Und das waren doch, ich würde mal sagen, zig Länder wahrscheinlich. Ja,
Wahnsinn. Ja, zum Abschluss noch eine Frage, es hat mich ein bisschen gewundert und zwar, was den Weinkonsum angeht, ist Österreich aktuell nur auf Platz 20. Auf Platz 1 ist USA und danach ist, ich glaube, Frankreich und Italien oder Italien-Frankreich, bin ich mir jetzt nicht sicher. Jetzt haben wir so viel guten Wein in Österreich. Ist das der Bierkonsum, der einfach noch so hoch ist oder warum trinkt der Österreicher so wenig Wein?
Na, wenig würde ich jetzt gar nicht sagen. Also wenn du den Pro-Kopf-Verbrauch anschaust, sind wir okay unterwegs. Ja? Also
ich glaube, das ist der Pro-Kopf. War so eine aktuelle Studie von Falstaff gewesen von 2020.
Okay, also wir sollten so um die 30 Liter oder 28 Liter pro Kopf, glaube ich, liegen. Natürlich ist da noch Luft nach oben, aber weil du Amerika gesagt hast, Amerika per se als Ganzes ist der größte Weinkonsument derzeit, ja, den es gibt. Und da ist auch noch Luft nach oben, das ist irrsinnig spannend für uns auch. Bei uns natürlich kann es auch in gewisser Art und Weise mit dem Bierkonsum zusammenhängen, weil da sind wir schon relativ weit vorne, sage ich mal. Aber ich würd sagen, wir sollten gar nicht so unzufrieden sein mit dem Verbrauch hier in Österreich. Ich muss auch sagen, wir können sehr froh und stolz sein, dass beispielsweise die Gastronomie in Österreich wirklich sehr fidel ist dem österreichischen Wein gegenüber. Da hat man eine irrsinnig große Auswahl an österreichischen Weinen, auch im Fachhandel, selbst im Lebensmitteleinzelhandel. Da sind ganz tolle Dinge passiert in den letzten 10, 15 Jahren.
In Deutschland aber auch, muss man sagen. Ja. Also wenn ich immer zu Hause bin und man geht durch die großen Supermärkte oder bei uns in Köln im Weinkeller oder sowas, hat Österreich immer unheimlich viel Platz.
Ja, das ist auch schön so. Und Deutschland ist nach wie vor unser wichtigster Handelspartner, was jetzt den österreichischen Wein betrifft. Ich glaube, wir sind am guten Weg generell und wir haben auch gemerkt, also auch in der Pandemie, natürlich hat sich das komplett verlagert nach Hause, aber am Weinkonsum per se, der ist anscheinend nicht runtergegangen. Also wir haben es nicht.
Da könnte ich persönlich jetzt auch nicht sagen. Also Michi und mir ging es auch nie schlecht. Oder allen im Büro, im Hotel eigentlich. Aber ja, was sollte man auch sonst machen? In der blöden Zeit, genau. War eh blöd genug.
So ist
genau.
Es.
Ja, Andreas, das war total nett mit dir und total aufschlussreich und interessant. Ich mache vielleicht echt mal den Jungs-Sommelier, glaube ich. Einfach Interesse halber nur für mich, weil wenn man gerne Wein trinkt und sich gar nicht auskennt, ist das irgendwie ein bisschen schade.
Ja.
Und nur durch Probieren wird es ja irgendwie auch nicht besser. Ja, ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Du machst heute Abend noch eine schöne Weinprobe mit unseren Gästen und ja, besuchst uns hoffentlich immer wieder.
Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank. Und ja, wenn du das beginnst, diese Ausbildung, dann kann dich auch wahrscheinlich die Weinreblaus packen und vielleicht geht es dann weiter mit der Ausbildung, weil so geht es einigen.
Ja, ich glaub's. Danke dir.
Danke auch.